Viele Christen spüren, dass ihr Leben mit Gott kein Spaziergang, sondern ein Kampf ist, nicht gegen Menschen, sondern gegen das, was sie von Christus wegziehen will. Auf der einen Seite steht das Bewusstsein, Gott hat uns in Christus ein reiches Erbe geschenkt. Auf der anderen Seite erfahren wir, wie leicht wir aus Angst, Bequemlichkeit oder eigener Kraftanstrengung den Boden verlieren, den Gott uns gegeben hat. 5. Mose zeigt in eindrücklichen Bildern, wie Gott sein Volk in den Kampf führt, ihr Erbteil zu bewahren, und zugleich klar macht, dass dieser Kampf weder mit Menschenfurcht noch mit Selbstvertrauen zu gewinnen ist. Kämpfen, um das Erbteil zu bewahren. Das gute Land, in das Israel einziehen sollte, war Geschenk und Auftrag zugleich. Gott hatte das Land verheißen, er hatte sein Volk aus Ägypten geführt, und doch mussten sie gegen ihre Feinde zum Krieg ausziehen. Damit ist eine innere Spannung benannt, die auch unser Leben in Christus prägt. Was Gott schenkt, wird nicht automatisch genossen, sondern im Widerstand gegen Feinde erprobt und verteidigt. In geistlicher Sprache, Christus ist unser gutes Land, unser weites, reiches Erbteil, aber dieser Christus will im Alltag betreten, bewohnt, behauptet werden. Wer in der Schrift aufmerksam liest, bemerkt, dass die Kämpfe Israels nicht vor der Grenze des Landes enden, sondern gerade im Land an Schärfe gewinnen. Der Besitz des Erbes zieht den Widerspruch der Gegner auf sich. Anscheinend haben die Kämpfe in 20:1-20 und das Erstgeburtsrecht in 21:15-17 nichts miteinander zu tun. Geistlich gesehen jedoch hängen Kampf und Erstgeburtsrecht eng zusammen, nur durch den Kampf können wir unser Erstgeburtsrecht bewahren. Weil wir es durch den Kampf bewahren müssen, verlieren wir es, wenn wir nicht kämpfen, so wie Esau sein Erstgeburtsrecht verlor. Diejenigen, die aus Sorge um Haus, Weinberg oder Ehefrau oder aus Furcht nicht kämpfen, werden nicht am Sieg teilhaben, für sie gibt es keine Beute, keinen Plunder, den sie genießen könnten. Da sie nicht kämpfen, verlieren sie ihr Erstgeburtsrecht. Damit rückt das Thema des Erstgeburtsrechts ins Blickfeld. 5. Mose Kapitel 21 Verse 15-17 ordnet nüchtern, dass der Erstgeborene seinen doppelten Anteil erhält, auch wenn er nicht der Sohn der Geliebten, sondern der gehassten Frau ist, vielmehr soll er den Erstgeborenen, den Sohn der Gehassten, anerkennen, dass er ihm zwei Teile von allem gibt, was sich bei ihm findet. Denn er ist der Erstling seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. Dieses Recht ist kostbar, es verbindet besonderen Genuss mit besonderer Verantwortung. Hebräer 12 erinnert mit ernster Schärfe an Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte und später keinen Raum zur Buße fand. Er steht dafür, wie leicht ein Augenblick des Nachgebens ein bleibendes Vorrecht verspielen kann. Im Licht der Kämpfe in 5. Mose 20 wird deutlich, das Erbteil wird nicht nur geschenkt, es muss bewahrt werden, das Erstgeburtsrecht ist nicht nur eine rechtliche Position, sondern etwas, das im Kampf des Glaubens befestigt oder verloren werden kann. Übertragen heißt das, unser Anteil an Christus und unser zukünftiger Lohn vor Gott sind nicht losgelöst von unserer Bereitschaft, mit Gott gegen alles zu stehen, was das Erbteil bedroht. Die Feinde tragen heute andere Namen, innere Trägheit, festgefahrene Muster, verlockende Alternativen, der stille Druck, es sich zu bequem zu machen. Der Hebräerbrief warnt nicht vor grober Gottlosigkeit allein, sondern davor, dass jemand, wie Esau, werde, jemand, der das Höhere gering achtet, weil das Naheliegende drängt. Geistlicher Kampf ist daher kein kriegerischer Aktivismus, sondern das nüchterne Ja zu Gottes Sicht, sein Erbteil ist mehr wert als jede kurzfristige Erleichterung. Wer sich aus Sorge nur um Haus, Beruf oder menschliche Sicherheit aus dem Kampf zurückzieht, mag nach außen religiös anständig bleiben und doch innerlich an Reichtum verlieren. Ermutigend ist, dass dieser Kampf nicht heroischen Ausnahmemenschen vorbehalten ist. Schon der erste Vers von 5. Mose 20 lenkt den Blick weg von der gegnerischen Übermacht, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Wer gelernt hat, im Alltag in Christus zu bleiben, schwach, abhängig, suchend, ist mitten in den unscheinbaren Treueübungen ein Erstgeborener, der sein Recht achtet. Das Erbteil wird dann nicht zu einer fernen Verheißung, sondern zu einem erlebten Raum der Gemeinschaft. In diesem Licht wird der geistliche Kampf selbst zu einem Teil des Geschenks, Gott benutzt ihn, um unser Herz an das zu binden, was wirklich bleibt, und er macht uns fähig, eines Tages mit Freude zu hören, dass wir mit dem gehen, was er uns in Christus von Anfang an zugedacht hat. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk, zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Vielmehr soll er den Erstgeborenen, den Sohn der Gehassten, anerkennen, dass er ihm zwei Teile von allem gibt, was sich bei ihm findet. Denn er ist der Erstling seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. Wenn der Zusammenhang von Kampf und Erbteil ins Herz sinkt, verschiebt sich der Maßstab für das, was sich lohnt. Manches, was wie ein kleiner Kompromiss wirkt, erscheint dann als Preisgabe von Boden im guten Land. Zugleich verliert der Kampf seine starre Härte, er wird zu einem Ausdruck der Liebe zu dem, der uns so reich beschenkt hat. Wer sein Erstgeburtsrecht in Christus schätzen lernt, beginnt zu bewahren, statt zu verspielen, nicht aus Angst, sondern aus Wertschätzung. Das schenkt dem Alltag eine stille Würde, jede unscheinbare Treue, jedes standhafte Nein, jedes erneute Aufstehen ist ein Schritt, mit dem der innere Boden des Erbteils befestigt wird. Gottes Gegenwart statt Menschenfurcht. Das Buch 5. Mose legt großen Wert darauf, wie das Volk Gottes in die Kämpfe hineingeht. Es beginnt nicht mit Strategien, sondern mit der Ausrichtung des Herzens. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk, zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Der Text rechnet damit, dass das Auge überwältigt ist, die Übermacht, die sichtbare Stärke des Gegners, die eigene Begrenztheit. Doch mitten hinein wird eine andere Wirklichkeit gestellt, der Gott, der aus Ägypten herausgeführt hat, der in der Geschichte des Volkes schon gezeigt hat, dass seine Gegenwart stärker ist als jede Statistik. Die Grundlage für den Kampf ist nicht die Härte des Volkes, sondern die Treue Gottes. Auch heute befinden wir uns im Krieg. In diesem Kampf setzen wir uns für Christus ein und ringen darum, in Christus zu bleiben. Das gute Land ist ein Sinnbild für Christus. Wenn wir in Christus als unser gutes Land leben wollen, müssen wir kämpfen. Auffällig ist, dass der erste Redner vor Beginn des Kampfes der Priester ist, und es soll geschehen, wenn ihr zum Kampf heranrückt, dann soll der Priester herantreten und zum Volk reden. Er erinnert Israel, euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und ängstigt euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Angst ist nicht nur ein inneres Gefühl, sie ist eine Stimme, die das Volk Gottes aus seiner Berufung herausrufen will. Darum greift auch das Neue Testament dieses Motiv auf, wenn es zeigt, dass Gott keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Besonnenheit gibt. Die Aufseher sollen schließlich die Furchtsamen nach Hause schicken, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Furcht wirkt ansteckend, sie kann ein ganzes Heer lahmlegen, selbst wenn die Waffen noch in der Hand sind. Gottes Gegenwart befreit nicht, indem sie alle Spannungen aufhebt, sondern indem sie die Mitte verschiebt. Die Feinde bleiben real, die Kämpfe fordern heraus, aber das Zentrum des Denkens und Fühlens wird vom Gegner weg auf den Herrn gezogen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Er ist nicht nur Zuschauer, er identifiziert sich mit seinem Volk, er bindet seinen Namen an ihren Weg. Wer im Licht dieses Wortes lebt, muss die Angst nicht verdrängen, sie darf ausgesprochen werden, um im Angesicht des stärkeren Wortes Gottes an Gewicht zu verlieren. Aus der Nähe Gottes erwächst eine andere Art von Mut, nicht die Lautstärke der Selbstbehauptung, sondern die stille Festigkeit des Herzens, das weiß, ich stehe nicht allein. Damit bekommt auch unser heutiger geistlicher Kampf einen anderen Ton. Es geht nicht darum, eigene Tapferkeit zu beweisen, sondern darum, sich in der Gegenwart Gottes halten zu lassen. Wo sein Wort uns an unsere Geschichte mit ihm erinnert, an kleine und große Ägypten, aus denen er schon herausgeführt hat, entsteht Vertrauen. Und wo Vertrauen wächst, schrumpft die Macht der Menschenfurcht. Das kann sehr schlicht aussehen, ein Gespräch, vor dem innerlich alles zurückschreckt, ein Schritt des Gehorsams, der riskant scheint, eine Treue, die keiner sieht. Wer in solchen Momenten innerlich aufrichtet, dass der Herr mitgeht und für das einsteht, was er selbst begonnen hat, wird erfahren, dass Mut nicht aus uns selbst hervorgepresst werden muss. Er wächst aus der Nähe des Gottes, der sich nicht ändert, und schenkt eine Freiheit, in der das Herz nicht mehr von den Feinden, sondern von der Gegenwart des Herrn bestimmt wird. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk, zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, Dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Und es soll geschehen, wenn ihr zum Kampf heranrückt, dann soll der Priester herantreten und zum Volk reden und zu ihnen sagen, höre, Israel. Ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und ängstigt euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Und die Aufseher sollen weiter zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Wenn Gottes Gegenwart im eigenen Denken vom Rand ins Zentrum rückt, verliert die Furcht ihr Alleinrecht, die Lage zu deuten. Das nimmt nicht jede Unsicherheit, aber es schenkt eine andere Atmosphäre im Innern. Wir tragen unsere Kämpfe nicht länger als einsame Projekte, sondern als Wegstrecken mit einem Gegenüber, das zugesagt hat, mitzuziehen und zu retten. So kann aus der Erfahrung des Kampfes eine tiefere Vertrautheit mit Gott entstehen, in der das Herz lernt, stärker auf seine Nähe als auf die Lautstärke der Bedrohung zu achten. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Leben. In 5. Mose fällt auf, dass Gott seinem Volk klare Aufträge gibt, sie sollen kämpfen, das Land einnehmen, seine Gebote halten und zugleich immer wieder betont, dass sie es nicht aus eigener Kraft tun können. Das Gesetz zeichnet den Willen Gottes, aber es verleiht nicht die Energie zu seiner Erfüllung. Dieses Spannungsfeld durchzieht die ganze Schrift, Gott ruft zu einem Leben, das höher ist als das, was unsere natürliche Kraft hervorbringen kann. Menschlicher Eifer kann sich fromm anfühlen und doch am Ziel vorbeigehen, wenn er aus der alten Quelle schöpft. Der Apostel Paulus musste genau das lernen, als er von einem eifrigen Pharisäer zu einem Mann wurde, der sagen konnte, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Prinzip, das sich durch das ganze Deuteronomium zieht, lautet, Gott will, dass wir bestimmte Dinge tun, doch er möchte nicht, dass wir sie aus eigener Kraft tun. Es ist unsere Aufgabe zu kämpfen, diese Pflicht können wir jedoch nicht selbst erfüllen, sondern nur durch Glauben an den Herrn. Der Herr Jesus macht im Gespräch mit Nikodemus deutlich, woran es fehlt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es reicht nicht, das Alte zu verfeinern, ein neues Leben muss beginnen. Dieses Leben ist der dreieine Gott selbst, der sich in Christus herabbeugt und als lebengebender Geist in uns einzieht. Darum heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. In diesem Licht wird das Prinzip von 5. Mose klar, Gott erwartet etwas von uns, aber er will es in einer Weise erfüllt sehen, die seine eigene Natur widerspiegelt. Wo wir aus der alten Kraft leben, mögen äußere Formen stimmen, doch innerlich bleibt alles bei uns. Wo sein Leben wirksam wird, gewinnt derselbe Gehorsam einen anderen Geschmack, er trägt den Ton von Gnade und Abhängigkeit. Wir neigen dazu, Gott um Unterstützung für unser altes Leben zu bitten, um mehr Durchhaltevermögen, mehr Disziplin, mehr Entschlossenheit, statt uns in sein neues Leben hineinzustellen. Geistliches Wachstum bedeutet deshalb nicht vor allem, dass das alte Ich leistungsfähiger wird, sondern dass es lernt, sich zurückzunehmen, damit das göttliche Leben Raum gewinnt. In der Sprache von 5. Mose heißt das, der Auftrag bleibt derselbe, zu kämpfen, zu bewahren, zu gehorchen, aber die innere Art, ihn zu tragen, verändert sich. Es wird weniger ein Durchbeißen und mehr ein sich anvertrauen. Die Pflicht bleibt, doch sie wird von innen her von Glauben durchzogen. Es ist unsere Aufgabe zu kämpfen, diese Pflicht können wir jedoch nicht selbst erfüllen, sondern nur durch Glauben an den Herrn, fasst Witness Lee diesen Gedanken zusammen. Wer so lernt, aus Gottes Leben zu leben, entdeckt, dass die Überforderung nicht mehr das letzte Wort hat. Wo früher die Einsicht stand, ich kann das nicht, kann nun im selben Atemzug gesagt werden, er in mir kann. Das macht nicht passiv, sondern befreit von dem Druck, alles aus sich selbst heraus leisten zu müssen. Schritt für Schritt entsteht eine neue innere Haltung, Verantwortung wird ernst genommen, aber nicht mehr als Last ohne Träger, sondern als Weg, auf dem der Herr sein eigenes Leben in uns entfaltet. In dieser Perspektive werden auch Rückschläge anders eingeordnet. Sie werden nicht zum Anlass zur Verzweiflung, sondern zu Einladungen, tiefer in der Kraft dessen zu stehen, der seinen Geist gegeben hat, um in uns zu wirken, was er befiehlt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wenn deutlich wird, dass Gott seine Gebote nie ohne seine eigene Kraft neben uns stellt, sondern in uns das Leben gibt, das ihm entspricht, verliert der geistliche Weg seine erdrückende Schwere. Erwartung und Gnade gehören zusammen. Die Spannung zwischen dem, was Gott fordert, und dem, was wir fühlen, bleibt, aber sie wird zur Schule des Vertrauens. Anstatt die eigene Stärke immer weiter zu steigern, wächst das Bewusstsein, dass ein anderes Leben in uns wohnt. Wo dieses Bewusstsein reift, werden auch schwierige Aufgaben zu Gelegenheiten, in denen Gottes Leben sichtbar werden kann, leise, aber real. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nur ein Erbteil gegeben hast, sondern selbst mit uns gehst und für uns kämpfst. Wo wir auf unsere Schwachheit sehen, richte unseren Blick neu auf deine Gegenwart und deine Zusage, dass der Kampf letztlich dir gehört. Lass uns erkennen, wie kostbar unser geistliches Erstgeburtsrecht ist, und bewahre uns davor, es aus Bequemlichkeit, Angst oder Selbstvertrauen preiszugeben. Fülle uns mit deinem göttlichen Leben, damit nicht unsere alte Kraft, sondern dein Geist in uns wirkt und uns befähigt, in deinem Willen zu stehen. Stärke alle, die müde geworden sind, durch deine Nähe, richte auf, was gefallen ist, und schenke deinem Volk neuen Mut, dir im Glauben zu vertrauen. Du bist treu, und nichts kann das Gute, das du begonnen hast, verhindern. In dieser Hoffnung ruhen wir in dir. Amen.